Die Radio Wissen. Update.
Der Bund darf ja nicht, das steht im Grundgesetz, in Bildungsfragen Geld zur Verfügung stellen. Und jetzt hat sie eine Lücke gefunden. Und deswegen kann sie eben die WLAN-Anschlüsse legen lassen und kann die Computer kaufen.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka nutzt eine Sonderregelung im Grundgesetz, um Schulen mit neuer Technik auszustatten. Haupt-, Gesamtschulen und Gymnasien sollen innerhalb von 5 Jahren ins digitale Zeitalter gehievt werden. Geld für die Bildung. Was gibt's da eigentlich zu meckern, könnte man meinen. Einiges sagen die Kritiker der Pläne. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update. Es wird immer schwieriger, dass wir nachmittags Computer anbieten, wo Schüler frei arbeiten können. Und dazu brauchen wir natürlich auch einige Notebooks. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn es eigentlich sowieso zu wenig sind.
Das beklagt ein Schulleiter im Hessischen Rundfunk. Viele Schulen hinken, was digitale Medien angeht, weit hinterher. Und weder sie noch die Kommunen oder Länder haben das Geld, um das zu ändern. Wenn da nur der Bund helfen könnte. Darf er aber eigentlich nicht. Bildung ist Ländersache, der Bund hat sich da nicht einzumischen. So lautet das Kooperationsverbot. Bei der digitalen Bildung steht Deutschland im internationalen Vergleich aber nun mal nicht so gut da, räumt Ministerin Wanka ein.
In der Spitzenkategorie sind wir dort nicht, weder was die Ausstattung, die IT-Ausstattung deutscher Schulen, noch was die digitale Kompetenz unserer Schüler anbetrifft.
Wankas Vorschlag: Über 5 Jahre bekommen die Schulen 5 Milliarden Euro, um sich neue Rechner, Tablets und Whiteboards anzuschaffen, damit sie eine schnelle Internetverbindung und WLAN anbieten können. Angedacht ist auch eine Schulcloud, in der Lernprogramme und Unterrichtsstoff gespeichert werden.
Wir haben gesagt, also womit kann man was anfangen, wenn Sie da 20.000 pro Schule haben oder 50.000, das reicht nicht. Und da sind die 5 Milliarden zustande gekommen. Also das ist kalkuliert, grob kalkuliert. Das ist vernünftige Summen, sind die denn der einzelnen Schule wirklich auch was bringen.
Die Länder sollen die Lehrer fortbilden und Konzepte schreiben, wie die neue Technik im Unterricht eingesetzt wird. Dass der Bund überhaupt Geld direkt an Schulen rausgeben darf, liegt an einem Passus im Grundgesetz. Der besagt, in der Informationstechnik ist das ausnahmsweise okay. Die Grünen nutzen Wankas Pläne, um zu fordern, das Kooperationsverbot abzuschaffen. Kai Gehring ist Obmann im Bildungsausschuss des Bundestags.
Das ist auch die Schwäche von Ministerin Wanka. Statt über Umwege Geld an die Schulen zu geben, sollte sie mit uns endlich das Kooperationsverbot in der Bildung abschaffen. Das käme den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und auch den Kommunen vor Ort deutlich stärker zugute als dieser Digitalpakt, der jetzt erstmal beweisen muss, dass er überhaupt trägt.
Der Deutsche Lehrerverband ist gegen den 5-Milliarden-Plan. Neue Computer zu kaufen nütze vor allem der Industrie. Erstmal müsse man marode Schulgebäude sanieren. Ähnlich sieht es auch Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat.
Es ist besser, es werden die Schulen mit Computern ausgestattet, als wir machen noch ein Wärmedämmungsprogramm, ja, um unsere Wirtschaft anzukurbeln. Trotzdem stellt sich für mich die Frage, ob die Prioritäten stimmen. Ja? Also in den Schulen regnet es durch die Dächer durch. Wir haben viel zu wenig Lehrer an den Schulen und dann kaufen wir neue Computer.
Wankas Digitalpakt könnte aber tatsächlich auch in der Schublade enden. Denn umsetzen müsste man den Plan nach der Wahl. Da muss dann die neue Regierung entscheiden, ob sie überhaupt mitgehen will.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Südwind schreibt auf tagesschau.de: Toll, 5 Milliarden für die Digitalisierung der Schule. Digitale Bildung ist heute wichtig, sehr sogar, aber man kann Lehrermangel nicht mit Smartboards und Laptops ersetzen. Vor allem, wenn die Schüler mit dem Zeugs von Haus aus besser umgehen können als die Lehrer, die zu meiner Zeit bereits am Videorekorder gescheitert sind. Biene A. spielt darauf an, dass den Schulen Geld für Sanierungen fehlt. Na, wenigstens haben unsere Kinder schicke und moderne Laptops in der Schule, wenn schon das Dach einfällt oder der Putz von der Decke rieselt. Danke an Frau Wanka. Thomas Hauptner twittert: Ich warte noch darauf, dass jemand sagt, man müsse die Tafeln sanieren, weil das die Pädagogik verbessert. Und Gnome kommentiert: Computer in den Klassen können sinnvoll sein, aber viel wichtiger ist es, die Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen von klein auf bestens zu erlernen. Coach Coach schreibt: Es wird höchste Zeit für Deutschland. IT-Know-how ist dringend nötig. Wir sind dabei das Ende der Welt. Die 5 Milliarden sind ein kleiner Anfang. Wichtiger noch wären mehr Lehrer, besser ausgebildet, vernünftige Curricula in den Schulen, gute frühestkindliche Erziehung und. Wir sind ein reiches Land. Lassen wir es den Kindern gut ergehen und sichern ihnen eine gute Zukunft.
Was sonst noch wichtig war?
Und das soll jetzt besser sein? Die neuen Modelle von VW werden mehr Sprit verbrauchen und mehr CO2 ausstoßen, ganz offiziell. Ja, das soll wirklich besser sein, denn damit will Volkswagen ein bisschen ehrlicher werden. Mehr als auf dem Papier haben die alten Wagen auch schon verbraucht. Das wurde bei Kontrollen mit diversen Tricks verschleiert. Denen will der Autobauer abschwören, zumindest teilweise. Der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung berichtet über ein internes juristisches Gutachten, in dem erst einmal von legalen Spielräumen die Rede ist.
Diese Spielräume werden von der Volkswagen AG genutzt, aber nicht überschritten.
Konkret heißt das, bei Testfahrten wurde die Klimaanlage ausgebaut, alles, was den Luftwiderstand erhöht, wurde abmontiert, die Reifen waren halb abgefahren und am Steuer saßen Profis, die möglichst spritsparend fahren. Ob das alles wirklich legal ist, da sind sich die Gutachter aber nicht so ganz sicher.
Angesichts der technischen Komplexität der zu beurteilenden Sachverhalte und der maßgeblichen Rechtsnormen lässt sich nicht ausschließen, dass Gerichte oder Behörden mit Blick auf die Bewertung einzelner Maßnahmen zu anderen Ergebnissen kommen.
Auch Nichtregierungsorganisationen hatten Probleme damit zu bewerten, was noch erlaubt ist und was nicht, erklärt Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub VCD.
Deswegen hatten wir auch ein Problem, immer dann zu sagen, die Hersteller betrügen. Weil man konnte es nicht nachweisen und die Frage ist immer, das ist ja auch alles rechtlich so ein Graubereich, was ist Betrug und was ist noch halbwegs legal?
VW geht also jetzt offenbar auf Nummer sicher. Laut dem Rechercheverbund sollen neben den neuen Dieselmodellen im Herbstkatalog realistischere Werte für Spritverbrauch und Emissionen stehen. Im Schnitt 2 Gramm CO2 pro Kilometer mehr. Bei den Tests der Werte sollen sich die Fahrer mehr am üblichen Straßenverkehr orientieren. Die Klimaanlage bleibt drin, wird aber ausgeschaltet. Ab nächstem Jahr ist VWs Charmoffensive aber sowieso gegessen. Dann soll es europaweit ein neues Messverfahren geben. Selten hat ein so bürokratisches und komplexes Thema so viele Menschen auf die Straße gebracht. Die Freihandelsabkommen TTIP und CETA spalten die Gesellschaft. Dabei ist CETA nach 5 Jahren Verhandlungen eigentlich mehr oder weniger so weit in Kraft zu treten. Genau das wollen 200.000 Menschen mit mehreren Eilanträgen verhindern. Über die hat das Bundesverfassungsgericht heute verhandelt. Zu den Beschwerdeführern gehört die 70-jährige Musiklehrerin Marianne Grimmenstein aus Nordrhein-Westfalen.
Wenn wir das erreicht haben, dann würde ich sagen, dann haben wir ganz viel erreicht, weil dann wird endlich eine breite demokratische Diskussion über diesen Vertrag laufen und nicht hochruck einfach durch.
Marianne Grimmenstein hat alleine 68.000 Stimmen hinter sich versammelt. Sie alle wollen, dass CETA so lange nicht in Kraft tritt, bis alle Parlamente in Europa zugestimmt haben. Alles andere würde die Demokratie aushebeln, sagen sie. Der Plan der EU ist zurzeit aber ein anderer. CETA soll schon vorher vorläufig in Kraft treten. Klaus Ernst von der linken Fraktion gehört auch zu den Beschwerdeführern. Er befürchtet,
wenn es einmal in Kraft ist, kriegt man es faktisch nicht mehr los. Und dieses Abkommen verstößt aus unserer Sicht gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und darf deshalb auch nicht vorläufig in Kraft sein.
Die Bundesregierung hat dabei Angst, dass die EU blamiert dasteht, wenn CETA in letzter Minute gestoppt wird. Die Verfassungsrichter müssen jetzt klären, welches Szenario schlimmer wäre. Entweder CETA tritt vorläufig in Kraft, ist aber verfassungswidrig, oder CETA wird gestoppt, obwohl alles in Ordnung war. Was kann man eher wieder rückgängig machen und mit welchen Kosten? Gerichtspräsident Andreas Voskuhle hat jedenfalls schon angedeutet, dass es keine leichte Entscheidung sein wird.
Befürworter und Gegner des Abkommens neigen häufig zu Vereinfachung. Das mag in einer politischen Debatte verständlich sein. Die verfassungsrechtliche Bewertung des Abkommens hat aber der Komplexität des Gegenstandes hinreichend Rechnung zu tragen.
Das Verfassungsgericht will morgen Vormittag seine Entscheidung verkünden. Falls es den Eilanträgen stattgibt, würde wahrscheinlich das gesamte Beschlussverfahren in der EU gestoppt. 2017 müssen wir ein bisschen weniger Steuern zahlen. Die Bundesregierung gleicht damit die Inflation aus. Der Grundfreibetrag, bis zu dem man keine Steuern zahlen muss, wird angehoben. Um knapp 170 Euro auf gut 8.800 im Jahr. Auch der Freibetrag für Kinder und das Kindergeld steigen.
Und sonst in der Welt?
Wegen Überarbeitung zu sterben ist erbärmlich. Das hat in Japan ein Professor einer Uni in Tokio gesagt. Und das, obwohl der Tod durch Überarbeitung ein ernstes Problem in Japan ist. Die Japaner haben dafür sogar ein eigenes Wort, Karoshi. Meistens sterben die Betroffenen an einem plötzlichen Herzinfarkt oder durch Selbstmord. Die Uni hat sich von der verharmlosenden Aussage des Professors distanziert, nachdem es im Netz Kritik hagelte. Karoshi ist ein großes Problem in Japan. Allein im letzten Jahr wurden offiziell 93 Todesfälle auf Überarbeitung zurückgeführt. Die Polizei geht von bis zu 2100 Menschen aus, die sich wegen Problemen am Arbeitsplatz im letzten Jahr das Leben genommen haben. Die Regierung hat jetzt zum ersten Mal Daten zu Überstunden gesammelt, um etwas dagegen zu tun. Ein Viertel der Firmen hat dabei angegeben, dass Mitarbeiter mehr als 80 Überstunden im Monat machen. So einfach kann man Kritik aus dem Weg gehen. Burundi will als erstes Land überhaupt den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verlassen. Das Parlament des ostafrikanischen Landes hat heute mit großer Mehrheit für diesen Schritt gestimmt. Hintergrund ist ein Streit mit der internationalen Gemeinschaft wegen der Menschenrechtslage in Burundi. Seit 2015 kommt es dort immer wieder zu Gewalt. Damals hatte sich der Präsident des Landes, Pierre Nkurunziza, um eine dritte Amtszeit beworben. Kritiker hielten das für verfassungswidrig. Hunderte Menschen sind schon durch den Konflikt gestorben. Eigentlich sollen sie uns zum Lachen bringen, in den USA sind sie im Moment aber eher für das Gruseln zuständig. Jetzt hat auch McDonald's seinen Maskottchenclown Ronald McDonald in den Zwangsurlaub geschickt. Wegen des aktuellen Klimas bezüglich Clownsichtungen hat die Unternehmensleitung der Fastfood-Kette jetzt angekündigt, Ronald erstmal nur noch sehr sparsam einzusetzen. Seit mehreren Wochen sorgen gruselige Clowns in den USA für Unruhe. In Internetvideos tauchen sie überraschend an dunklen Orten auf, manchmal sogar mit Baseballschlägern bewaffnet. Laut Polizei wurden in den letzten Tagen auch schon Angstmacher-Clowns festgenommen.
Wissensnachrichten.
Schon so eine kleine Erdnuss kann lebensgefährlich sein, nämlich dann, wenn man Allergiker ist und zum Beispiel aus Versehen doch Erdnüsse im Keks waren. Vor allem bei Kindern werden Lebensmittelallergien immer häufiger. Der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund sagt, die Zahlen haben sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Aber US-Forscher, die haben sich jetzt mal nicht nur die Allergien der Kinder, sondern auch der Eltern angeschaut. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Haben die denn dann oft dieselben Probleme?
Ja, also Allergien haben schon auch eine genetische Komponente. Das hat diese Studie auch gezeigt. Die Forscher haben bei knapp 2500 Müttern und Vätern von Kindern, die Lebensmittelallergien haben, Tests gemacht. Und bei den Eltern gab es mehr Allergien als im Bevölkerungsdurchschnitt. Aber die Forscher hatten die Eltern vorher auch nach ihren Allergien befragt. Und da haben knapp 14% gesagt, dass sie allergisch sind. Aber oft hat das überhaupt nicht gestimmt. Also von den Eltern, die nach eigenen Angaben allergisch waren, hatte nur knapp ein Drittel tatsächlich eine Allergie.
Also 2 Drittel haben sich vertan. Warum sind das so viele?
Ja, die Forscher sagen, das kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel, dass die Eltern sich einfach noch nie haben testen lassen und einfach aus ihrer eigenen Erfahrung mit bestimmten Essen dachten, sie hätten vielleicht eine. Oder aber, dass die zwar mal einen Allergietest gemacht haben, aber die Ergebnisse waren falsch. Und das kommt wohl bei Allergietests ziemlich oft vor, besonders bei Lebensmittelallergien.
Wenn das so schwierig zu testen ist, warum sind sich die Forscher bei dieser Studie so sicher, dass ihre Ergebnisse jetzt stimmen?
Ja, meistens werden Menschen ja nur mit Haut- oder Bluttests auf Allergien getestet. Das Problem dabei ist aber, dass diese Tests zwar anzeigen, ob man auf eine bestimmte Substanz irgendwie empfindlich reagiert, aber das heißt dann noch gar nicht unbedingt, dass man tatsächlich allergisch ist. Und deswegen haben die Forscher das zusätzlich noch mit den Antikörpern im Blut der Probanden abgeglichen. Die geben dann noch einen zusätzlichen Hinweis, ob man jetzt Allergien hat oder nicht, aber so ganz 100%ig sicher ist das auch nicht.
Wenn es um den Preis fürs hässlichste Tier geht, dann haben die Nacktmulle echt gute Chancen. Die sehen aus so ein bisschen wie nackte Ratten. Sie sind fast blind und haben eine faltige rosa-braune Haut. Aber Wissenschaftler, die haben sie trotzdem lieb.
Ja, Nacktmulle sind nämlich resistent gegen Krebs, leben extrem lang und sind praktisch unempfindlich gegen Schmerz. Und jetzt hat ein internationales Forscherteam entschlüsselt, warum diese Nager durch Hitze keine Schmerzen spüren. Normalerweise reagiert Haut bei Sonnenbrand zum Beispiel auf weitere Sonneneinstrahlung mit Schmerz.
Und bei Nacktmullen ist das anders.
Genau. Das haben schon Dutzende neurologische Versuche gezeigt. Und diese Forscher haben jetzt herausgefunden, dass das an 3 Aminosäuren liegt auf einem Schmerzrezeptor, die beim Nacktmull verändert sind. Und deswegen reagieren die erst bei 10-fach erhöhter Hitzedosis so wie andere Tiere. Und für die Nacktmulle hat das geringe Schmerzempfinden auch Vorteile, weil sie unter der Erde in Kolonien dicht gedrängt bei hohen Temperaturen leben. Und die Forscher erhoffen sich jetzt Erkenntnisse für Schmerztherapien beim Menschen.
Zum Schluss musst du mir jetzt noch erzählen, welche Farbe hat eigentlich deine Stadt?
Köln, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Aber laut einer Fotostudie eines Mainzer Professors für Farblehre hat jede Stadt tatsächlich ihre eigenen typischen Farben. Der Forscher nennt das Farbheimat. Der hat sich 22 europäische Städte angeschaut, vom Nordkap bis Athen. Und dort hat er markante Orte im 360-Grad-Panorama fotografiert, also zum Beispiel Bahnhofsvorplätze, Fußgängerzonen, Neubaugebiete und Sehenswürdigkeiten. Und die Aufnahmen hat wird er dann am Computer auf die häufigsten Farben reduziert.
Hast du mal ein paar Beispiele für Städte?
Ein Beispiel ist Skandinavien und das Baltikum. Da sind alle Städte gleich bunt in so Farben wie Rot, Grün, Blau und Currygelb. Weitere Feststellung, je südlicher die Städte, desto heller werden sie. Also Athen zum Beispiel mit seinen fast weißen Häusern. Und in Deutschland haben Städte ihren ganz eigenen Charakter. In Norddeutschland dominiert das Backstein rot, im Sauerland schwarz-weiß wie die traditionellen Fachwerkhäuser und im Süden sind die Städte wieder gemischt bunt.
Also wenn ich gerade so rausgucke, dann ist Köln auf jeden Fall grau.
Würde ich auch sagen.
Danke, Jenny.
Wetter.
Der Tag geht grau zu Ende. Nur im Süden und im Südwesten Deutschlands kann es auch mal Lücken zwischen den Wolken geben. An den Küsten und in der Mitte kann es auch noch mal regnen. Morgen sieht der Tag ein bisschen freundlicher aus. Dann kann es im Osten noch regnen. Sonst ist es überall trocken und wechselnd sonnig und bewölkt. 9 bis 13 Grad schaffen die Temperaturen maximal.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.